NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Dezember 1974. Der Todestag des Chemikers und Industriellen Karl Wurster.
Order in the court. Be seated.
Ich, Karl Wurster, schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, dass ich die reine Wahrheit sagen, nichts verschweigen und nichts hinzufügen werde.
Nürnberg, US-Militärgerichtshof 6. Kriegsverbrecherprozess gegen 23 leitende Manager der IG Farbenindustrie. Anklagepunkte unter anderem Vorbereitung von Angriffskriegen, Plünderung und Raub sowie Beteiligung am Zwangsarbeiterprogramm und der Genozidpolitik des NS-Regimes. 8. April 1948, Verhandlung gegen den Angeklagten Karl Wurster.
Herr Dr. Wurster, wollen Sie bitte für das Protokoll Ihren Vor- und Zunamen, Geburtsjahr und Geburtsort angeben?
Karl Wurster, 1900 in Stuttgart geboren, am 2. Dezember 1900.
Was sind Sie von Beruf?
Ich bin Chemiker.
Der Chemiker Karl Wurster war von 1938 bis 1945 Vorstandsmitglied der IG Farben, Direktor der BASF und Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, kurz DGESCH. Die stellte unter anderem Zyklon B her, das zum Massenmord an KZ-Häftlingen benutzt wurde. Wurster wird von seinem Verteidiger befragt, von Dr. Wagner, einem engagierten SPD-Politiker, der vor dem NS-Regime nach Frankreich fliehen musste.
Wann sind Sie zum ersten Mal mit der chemischen Industrie praktisch in Berührung gekommen?
Das war schon im ersten Jahr meines Studiums, nämlich im Jahr 1919. Ich hatte es nicht leicht, mein Studium zu finanzieren. Und bin infolgedessen im Jahre 1919 und dann nochmals in den Jahren 1920 und 1921 während meiner Sommerferien jeweils 3 bis 4 Monate in der BASF, der Badischen Anilin- und Sodafabrik, gewesen, als Laborarbeiter. Aus dem letzten Jahr 1921 war der stärkste Eindruck, dass ich Zeuge der großen Oppau-Explosion war.
Ein Lager mit tausenden Tonnen Kunstdünger explodierte im BASF-Werk Ludwigshafen-Oppau, tötete fast 600 Menschen und verletzte über 2000. Werner Abelshauser, Wirtschaftshistoriker an der Universität Bielefeld, Herausgeber und Mitautor der maßgeblichen BASF-Geschichte.
Diese große Explosion in Oppau war ein Weltereignis. Die ganze Welt hat das wahrgenommen. Und von daher gehe ich davon aus, dass auch Wurster dies im Zusammenhang mit der BASF als ein großes, alle erschütterndes Ereignis angesehen hat.
Ich war in dieser Zeit im Werk und habe infolgedessen an den Untersuchungen zur Aufklärung dieser Explosionskatastrophe mitarbeiten dürfen.
Hautnah erfährt er, welche gewaltigen Kräfte der Industriechemiker beherrschen muss. Und dieser Kampf Technik gegen Natur packt ihn fürs Leben. Nach der Promotion
bin ich dann im Januar 1924 in die BASF eingetreten, als Chemiker. Dem Hohen Gericht ist ja bekannt, es ist eine der Gründerfirmen der späteren IG Farben.
In der IG Farbenindustrie Aktiengesellschaft schlossen sich 1925 deutsche Chemieunternehmen zusammen. Die drei großen, BASF in Ludwigshafen-Oppau, Bayer Leverkusen und Höchst in Frankfurt.
Und dann weitere 7 mittlere Unternehmen der Chemie, sodass praktisch die gesamte deutsche Chemie kartelliert war.
Dieser gigantische Firmenverbund, das größte Chemieunternehmen der Welt, kontrollierte nicht nur den deutschen Markt, sondern auch den Weltmarkt. Tonangebend dabei die BASF.
Sie war von der Hierarchie das wichtigste Unternehmen in der IG Farben und von daher war es ein sehr günstiges Umfeld, um berufliche Karriere zu machen.
Schnell macht sich der junge Wurster mit Erfindungen und Patenten einen Namen, steigt Ende 1931 zum Gruppenleiter auf und 1934 zum Abteilungsleiter mit Prokura.
Ich erinnere mich noch sehr gut, wie der Vorstand mir damals sagte, Lorbeeren sind nicht zu verdienen hier. Wir waren ja in der Wirtschaftskrise, in der Zeit der Entlassungen und all den damit verbundenen Schwierigkeiten.
Noch wichtiger, es war die Zeit nach Hitlers Machtergreifung 1933. Auch unter der rassistischen Nazi-Diktatur floriert Wursters Karriere. 1938 wird er in den Vorstand der IG Farben berufen.
Waren Sie zu diesem Zeitpunkt Mitglied der NSDAP?
Nein.
Nach dieser Blitzkarriere allerdings kann der 38-Jährige der Mitgliedschaft in der Nazi-Partei nicht mehr ausweichen. Es steht zu viel auf dem Spiel, zumal er auch zum Führer des Betriebs in Ludwigshafen ernannt wird.
Nun muss man wissen, dass der Titel Führer des Betriebs zu dem Zeitpunkt noch verspottet wurde als Marschierdirektor. Das war derjenige, der am 1. Mai
seit 1933 Tag der nationalen Arbeit.
Der am 1. Mai an der Spitze marschierte, wenn es zur Demonstration kam. Eine besondere Bedeutung hatte das in der internen Hierarchie nicht. Er ist dann auch noch Wehrwirtschaftsführer geworden. Und auch dieser Titel Wehrwirtschaftsführer ist wohl eher eine symbolische Bindung an das Regime.
Aber natürlich unterstützt er mit dem Werk Ludwigshafen-Oppau die Kriegsvorbereitung der Nazis. Schließlich winken extrem lukrative Aufträge. Damit befolgt Wurster schlicht das Grundgesetz unternehmerischen Handelns.
Unternehmen existieren, um Gewinne zu machen.
Und Kriege scheinen dazu wie geschaffen. Nach Hitlers Überfall auf Polen Anfang September 1939 treffen im Juni 1940 die ersten Kriegsgefangenen in Ludwigshafen ein. Zusammen mit den wenig später angeworbenen ausländischen Arbeitskräften sollen sie die vielen zum Kriegsdienst Eingezogenen ersetzen. 1940 rückt Wurster auch in den Verwaltungsausschuss der Firma Degesch, der Deutschen Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung. Sie gehörte mehrheitlich der IG Farben AG und der Degussa und stellte Zyklon B her. Eigentlich ein Entlausungsmittel, das die SS dann zum massenhaften Mord in den Konzentrationslagern einsetzte.
Wie viele Sitzungen des Verwaltungsausschusses der Degesch wurden nach dem Juni 1940 abgehalten?
Keine mehr.
Was wusste Wurster also von der verbrecherischen Verwendung des Zyklon B?
Die Frage, ob Wurster das als Mitglied des Verwaltungsrates der Degesch hätte wissen müssen, ist ja ebenfalls im Nürnberger Prozess zur Sprache gekommen. Wurster und andere konnten darauf hinweisen, dass der Umsatz von Zyklon B nach 1942, also als die Vernichtungsmaschinerie anlief, gar nicht gestiegen ist. Man hatte also gar keinen Grund zu fragen, was gibt's denn da Neues? Wo läuft denn da etwas Besonderes? Sondern man nahm das einigermaßen routiniert hin und hat das abgehakt.
Muss man das glauben? Der Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser zitiert dazu den 1994 verstorbenen Bankmanager und Aufsichtsratsprofi Hermann Josef Abs.
Abs hat einmal gefragt, was einen Aufsichtsrat von einer Hundehütte unterscheidet. Und die Antwort war, naja, die Hundehütte ist für den Hund, der Aufsichtsrat ist für die Katz.
Schaut man sich die zahlreichen Versäumnisse von Aufsichtsräten in den letzten Jahren an, muss man diesem zynischen Urteil wohl zustimmen. Wursters Verteidigung nutzt diesen Umstand.
Wann haben Sie erstmals davon Kenntnis erhalten, dass zu den Morden in Konzentrationslagern Zyklon verwendet wurde?
Im Februar 1946 aus einer Zeitungsnotiz.
Herr Dr. Wurster, haben Sie irgendwann einmal auch nur an die Möglichkeit gedacht, dass die Degesch mit der Lieferung von Zyklon an die Konzentrationslager zu ungesetzlichen Zwecken etwas zu tun haben könnte?
Nein, ich konnte an diese Möglichkeit gar nicht denken. Ich habe ja schon erklärt, dass mir von diesen Morden überhaupt nichts bekannt geworden ist.
Obwohl er natürlich wusste, dass die IG Farben in der Nähe von Auschwitz den größten Chemiekomplex Osteuropas aufbaute. Der technische Größenwahn einiger IG-Bosse hatte sich hier mit dem Rassenwahn der Nazis verbündet. Beim Bau setzte der Konzern Häftlinge aus einem eigenen Konzentrationslager ein, von denen 20 bis 30.000 an den unmenschlichen Arbeits- und Lebensbedingungen zugrunde gingen.
Waren Sie selbst persönlich in Auschwitz?
Nein.
Haben Sie von den von der Anklage behaupteten Missständen bei der Beschäftigung von Konzentrationslagerhäftlingen in IG-Werken etwas erfahren?
Nein.
Wann haben Sie erstmals davon Kenntnis erhalten, dass in Konzentrationslagern Menschen systematisch ermordet worden sind?
Ich habe das erst nach der Besetzung von alliierter Seite erfahren.
Sind innerhalb Ihres Verantwortungsbereichs, also im Werk Ludwigshafen-Oppau, zu irgendeinem Zeitpunkt Konzentrationslagerhäftlinge beschäftigt worden?
Nein.
Tatsächlich beschäftigt Wurster ausländische Arbeitskräfte und Kriegsgefangene in seinem Werk, die er wie seine Arbeiter behandelt haben will. Das liegt schließlich im Firmeninteresse. Den Befehl, gegen Kriegsende verbrannte Erde zurückzulassen und sich nach Berlin abzusetzen, ignoriert er und bleibt im Werk, versucht zu retten, was zu retten ist. Als ihn die Amerikaner im April 1947 verhaften, streikt tags darauf die gesamte Belegschaft für seine Freilassung. Letztlich wohl auf Betreiben der französischen Besatzungsmacht, die Wurster als Betriebsleiter dringend braucht. Der Prozess gegen die IG-Manager beginnt im August. Knapp ein Jahr später, am 30. Juli 1948, verkündet das US-Militärgericht die Urteile im Fall Nummer 6.
Vereinigte Staaten von Amerika gegen Karl Krauch und Genossen. Es wird wie folgt verurteilt und angeordnet.
13 Angeklagte, hauptsächlich IG-Spitzenmanager, werden zu Gefängnisstrafen verurteilt, die der Staatsanwalt für so gering hielt, dass sie einen Hühnerdieb erfreut hätten und die zudem zum Teil erlassen werden. Weitere 10 Angeklagte werden freigesprochen, darunter Karl Wurster.
Die Angeklagten werden von allen Beschuldigungen der Anklageschrift freigesprochen. Jeder von ihnen wird nach der endgültigen Vertagung dieses Gerichtshofes aus der Haft entlassen werden.
Wurster erlebt den Prozess ebenso wie die anderen Angeklagten als einen erniedrigenden Racheakt der Sieger, der sich nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen sein Werk richtet. Er war doch das Werk. Sprach man ihn schuldig, würde auch die BASF untergehen. Wollte er seinen Lebensinhalt retten, musste er, so hält sein Gefängnistagebuch fest,
den Schatten der furchtbaren Anklagen
nicht nur von sich selbst, sondern vom ganzen Werk entfernen. Fragen von Schuld oder Moral hatten in diesem Technikkosmos kaum Platz. Nach dem Freispruch kehrt Wurster wieder nach Ludwigshafen zurück. Er stürzt sich in den Wiederaufbau und leitet das Werk, bis die Alliierten das IG-Farbenkartell in die ursprünglichen Gründungsfirmen zerschlagen. Mit der Neugründung der BASF Ende Mai 1953 erreicht Karl Wurster den Gipfel seiner Karriere als erster Vorstandsvorsitzender der neuen, alten BASF. Der Bielefelder Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser:
Er hat eigentlich nicht so sehr als Manager agiert, sondern er war der Unternehmer in der BASF. Ein Unternehmer ist jemand, der in der Lage ist, unter Unsicherheit richtige Entscheidungen zu treffen. Ein Manager ist jemand, der solche Entscheidungen dann auch durchsetzt, sozusagen die Routine beherrscht, dafür sorgt, dass das Unternehmen reibungslos läuft.
1965, mit 64 Jahren, wechselt der Unternehmer vom Vorstand in den Aufsichtsrat, dessen Vorsitz er bis zu seinem Tod 1974 innehat. Aufzeichnungen von ihm oder über ihn gibt es kaum, außer den Nürnberger Prozessakten. Wichtiger war ihm wohl, er hatte die BASF wieder auf den Weg zum größten Chemiekonzern der Welt gebracht.
BASF, The Chemical Company.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burkmer an Karl Wurster, der am 14. Dezember 1974 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.